NDR Info. Themen des Tages.
Wer trägt die Verantwortung für den chaotischen Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan 2021? Die Frage versucht gerade ein Untersuchungsausschuss in dem Bundestag zu klären. Heute wurden wichtige Zeugen dazu befragt. Ob das was Neues gebracht hat, erfahren wir gleich. Und ein ganz anderes Chaos gab es heute wieder bei der Bahn. Und was das Bundesverfassungsgericht zur Strompreisbremse sagt, ist auch eines unserer Themen hier. Bevor wir dann auch noch mal in die Corona-Zeit zurückgehen, mit der Frage, ob Gesundheitsminister Lauterbach damals vielleicht zu streng war. Im Studio Janine Albrecht, schönen guten Tag. 20 Jahre lang war die Bundeswehr in Afghanistan im Einsatz, vom Sturz der Taliban bis diese dann wieder die Macht ergriffen. Im Juni 2021, da zogen die deutschen Soldaten deshalb etwas früher als geplant wieder ab. Allerdings war das alles andere als ein geregelter Abzug und immer noch beschäftigt sich der Untersuchungsausschuss im Bundestag mit diesem chaotischen Abzug Deutschlands aus Afghanistan. Es geht um die Frage, wer die Verantwortung dafür trägt, ob die damalige Bundesregierung unter Kanzlerin Merkel die Gefährdungslage falsch eingeschätzt hatte. Und dazu wurden heute wichtige Zeugen befragt. Der ehemalige Entwicklungsminister Gerd Müller und auch einer der wichtigsten Zeugen, der frühere Außenminister Heiko Maas. Die Befragung hat unser Korrespondent Uli Haug in Berlin verfolgt. Und er schildert uns, wie Maas auf die Ereignisse im Sommer 2021 zurückblickt.
Also Heiko Maas übernimmt im Rückblick schon die Verantwortung für diesen schwierigen Abzug aus Afghanistan. Er sagt aber gleichzeitig, dass er eben unter den Bedingungen gehandelt hat und unter den Erkenntnissen, die er damals hatte. Und die waren eben damals sehr eingeschränkt. Er hat vor allem auf eine Einschätzung des Bundesnachrichtendienst abgehoben, die sei schlichtweg falsch gewesen. Es habe aber auch Stimmen gegeben, die vor einer schnellen Machtübernahme der Taliban gewarnt haben. Und in diesem Gesamtbild hätte er eben entscheiden müssen und übernimmt die Verantwortung, sagt aber auch, dass das eben damals mit dem Wissen, das er gehabt hat, nach bestem Wissen und Gewissen geschehen sei.
Maas macht ja also auch die USA ja auch für diesen hektischen Abzug der deutschen Truppen verantwortlich. Aber ist das nicht auch wieder ein Wegschieben von eigener Verantwortung? Denn Maas gilt ja auch als einer der Hauptverantwortlichen auch für die hektische Evakuierung der deutschen Botschaft in Kabul.
In der Tat, hier gibt es eben diesen Vorwurf, dass die Entscheidung, die Botschaft zu evakuieren, viel zu spät gefallen ist. Und da ist Maas der Verantwortliche gewesen, zumal es eben die Information gegeben hat, und zwar frühzeitig, dass die Amerikaner 3000 Mann am Flughafen in Kabul stationieren werden und dass es dort die Option gegeben hätte, die deutsche Botschaft rechtzeitig an den Flughafen zu verlegen. Insofern, diesen Vorwurf konnte Heiko Maas aus meiner Sicht nicht endgültig und umfassend ausräumen.
Ein anderer Punkt, der ja auch in dem Ausschuss wichtig ist, das ist auch, wie mit den Ortskräften dort in Afghanistan umgegangen wurde. Wie konnte Maas denn hier zur Klärung beitragen?
Also Heiko Maas sagt, möglicherweise hätte man bei einer schnelleren Einigung viele Menschen früher rausholen können. Wir haben von Anfang an darauf hingewiesen, sagt Maas und das Auswärtige Amt, dass man zu einer Veränderung des Verfahrens kommen muss. Maas sieht da also keinerlei Schuld bei sich und beim Auswärtigen Amt.
Und es gibt ja nicht nur lokale Mitarbeiter bei der Bundeswehr, sondern ja auch im Dienst der Entwicklungshilfe haben dort auch welche mitgearbeitet und den Deutschen geholfen. Und für die war Gerd Müller damals verantwortlich als Minister. Was sagt er dazu, der auch heute Zeuge dort war, ob deren Sicherheit denn genügend berücksichtigt worden ist?
Also Gerd Müller hat ganz klar unterschieden zwischen Ortskräften, die für die Bundeswehr unterwegs gewesen sind und die, die eben für die Entwicklungshilfe zuständig waren. Und Müller ist davon ausgegangen und geht jetzt noch davon aus, dass eben diese Bundeswehr-Mitarbeiter aus Afghanistan sehr viel stärker gefährdet gewesen sind. Und deswegen habe man eben vor allem die schnellstmöglich rausbringen wollen. Seine Mitarbeiter, die Entwicklungszusammenarbeit gemacht haben, seien bei weitem eben nach Sicht Gerd Müllers so gefährdet gewesen.
In der kommenden Woche dann soll ja auch noch die frühere Kanzlerin Angela Merkel vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags als Zeugin befragt werden. Und dann müsste ja auch die Aufarbeitung des Abzugs der Deutschen aus Afghanistan langsamer abgeschlossen werden. Schließlich wird ja nun früher als gedacht ein neuer Bundestag gewählt. Gibt es da einen Zeitplan, wann denn dann auch hier die Untersuchungen abgeschlossen sind?
Die Abgeordneten wollen vor dem 23. Februar, also vor der Neuwahl, definitiv fertig sein. Deswegen wird es auch keinen gemeinsamen abgestimmten Abschlussbericht geben, sondern eben Einzelvoten der unterschiedlichen Parteien. Und dann will man eben im Januar auch nochmal im Bundestag über die Erkenntnisse diskutieren.
Und soweit unser Korrespondent Uli Haug aus Berlin, der dort heute den Untersuchungsausschuss zum Abzug der Deutschen aus Afghanistan verfolgt hat. Ja, und nach dem Abzug aus Afghanistan hatte Deutschland schließlich den Ortskräften versprochen, ihnen unbürokratisch zu helfen, damit sie nach Deutschland in Sicherheit kommen können. Bislang sind in den mehr als 3 Jahren, die die Taliban nun wieder in Afghanistan an der Macht sind, gerade einmal 860 Menschen über das Bundesaufnahmeprogramm hier eingereist. Unser Reporter Michael Brandt hat in Friedland in Niedersachsen geflüchtete Ortskräfte getroffen, die erst vor 2 Wochen dort angekommen sind.
Hallo, ich bin Shakuku. Ich komme aus Afghanistan.
Eine Puppe, große rote Lippen, lange schwarze Haare. Der Afghane Farhad Fakor hat seine Wartezeit in Pakistan genutzt, um sie zu bauen. Das ist nämlich seine Leidenschaft.
Ist das also die?
Ich fühle Freiheit, sagt der afghanische Puppenbauer und Spieler, als er uns sein neuestes Werkstück präsentiert, auf dem Flur im Grenzdurchgangslager Friedland im Kreis Göttingen. Als die Taliban kamen, hatte ich die schlimmste Erfahrung meines Lebens. Der 31-Jährige durfte nicht mehr am Theater arbeiten, verboten von der islamistischen Terrorgruppe. Ich bin mir sicher, dass ich mein Leben verlieren werde, wenn ich in die Hände der Taliban falle und sie davon erfahren, dass ich Schauspieler bin, was sie sicherlich tun werden. Die Bedingungen dort sind sehr viel strenger geworden. Der Schauspieler ist wie 195 andere gefährdete Afghaninnen und Afghanen Mitte November mit einem Charterflug nach Deutschland gekommen. Die ersten 2 Wochen verbringt er in Friedland. Wie er sitzen im ersten Deutschunterricht gefährdete afghanische Journalisten, eine ehemalige Parlamentsabgeordnete und Frauenrechtsaktivisten. Ahmed hofft, dass auch seine Schwester in Deutschland aufgenommen wird. Der ehemalige Übersetzer der Bundeswehr kocht afghanischen Schwarztee in seiner kleinen Dachgeschosswohnung. Seinen Nachnamen nennen wir zu seiner Sicherheit nicht, denn seine Schwester ist noch in Gefahr. Sie hat als Strafverfolgerin beim Militär gegen die Taliban ermittelt und wartet seit Monaten in Pakistan auf Antworten deutscher Behörden. Niemand sagt ihnen, was sie machen sollen, nur, dass sie warten sollen. So wie laut Bundesinnenministerium derzeit etwa 3.600 weitere Afghanen. Ahmed telefoniert täglich mit seiner Schwester. So viele sind verängstigt. Sie wissen nicht, ob ihre Fälle doch noch abgewiesen werden. Meine Schwester zum Beispiel hat alles verkauft, alles. Wenn seine Schwester von den pakistanischen Behörden nach Afghanistan abgeschoben würde, befürchtet Ahmed, dass ihr das gleiche Schicksal droht wie anderen Frauen in Gefängnissen dort, sexueller Missbrauch und Folter. Bis Jahresende sind laut Auswärtigem Amt noch weitere Charterflüge geplant. Mitte Dezember sollen auch in Niedersachsen weitere gefährdete Afghanen nach Friedland kommen.
Wir bleiben in Niedersachsen, aber bei einem ganz anderen Thema. Sturmtief Telsa hat ordentliche Böen und Regen zu uns in den Norden gebracht und vor allem nach Niedersachsen und damit die Feuerwehren in der vergangenen Nacht ganz schön auf Trab gehalten. Es gab hunderte Einsätze. Und in Niedersachsen, da sorgt das Sturmtief dann auch für erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr. Und das, nachdem es gestern einen Blitzschlag schon für Chaos auf der Schiene gesorgt hatte, das auch noch nachwirkt. Wer heute also mit der Bahn unterwegs ist, der dürfte Geduld brauchen. Besonders wer von Nord nach Süd will. Katrin Schwier aus unserem Studio in Lüneburg hat sich angeschaut, welche Bahnstrecken es besonders getroffen hat und wie es jetzt im Regional- und Fernverkehr aussieht.
Also es gibt gute Nachrichten. Der Bahnverkehr normalisiert sich langsam wieder. Das hat mir Björn Tiedemann gesagt, Pressesprecher von Metronom und Erix.
Die Lage ist jetzt wieder gut. Wir können auf allen Strecken wieder fahren, teilweise noch mit Verspätungen und Einschränkungen, weil es noch eingleisig ist und noch Restarbeiten repariert oder aufgeräumt werden müssen. Aber wir sind ganz froh, dass wir zumindest wieder fahren können, relativ zuverlässig sogar. Es gibt noch ein paar Verspätungen.
Also das Schlimmste haben die Bahnfahrer jetzt wohl hinter sich.
Allerdings heute Vormittag, da sah das ja noch anders aus. Welche Probleme gab es da?
Ja, also besonders betroffen war die Strecke Hamburg-Hannover bei Suderburg, das im Kreis Uelzen. Da ist in der Nacht ein Baum auf eine Oberleitung gefallen und in diesen Baum ist dann auch ein Zug reingefahren. Verletzt wurde niemand, der Zugverkehr war aber sehr stark eingeschränkt. Zwischen Uelzen und Celle konnte nur etwa jeder zweite oder dritte Zug fahren. Die anderen sind ausgefallen, hat mir ein Metronomsprecher gesagt. Normalerweise werden dann ja Ersatzbusse eingesetzt, aber die fuhren auch nur sehr eingeschränkt. Einfach, weil es nicht genügend Busse gibt, vor allem im Berufsverkehr. Betroffen war auch das Bahnunternehmen Eriks. Die Strecken Uelzen-Braunschweig sowie Lüneburg-Dannenberg waren am Morgen komplett gesperrt. Hier war jeweils ein Baum auf die Gleise gefallen und auch da ist jeweils ein Zug reingefahren. Aber auch hier stabilisiert sich der Verkehr nach Angaben des Unternehmens.
Das waren jetzt zwei Tage hintereinander, an dem Wetterereignisse die Bahn, den Bahnverkehr ganz schön durcheinander gebracht haben. Was erwarten die Fahrgäste denn da jetzt dann in den kommenden Stunden und auch morgen dann noch?
Hoffentlich nicht mehr viel. Also die Bahn sagt auch, dass sich der Bahnverkehr wieder normalisiert, denn auch der Fernverkehr war ja heftig betroffen. Eine Bahnsprecherin hat mir am Nachmittag gesagt, dass seit gestern jeder zweite Fernzug verspätet war. Viele Züge wurden umgeleitet oder fielen ganz aus. Das betraf auch Fahrgäste in anderen Regionen weit über Norddeutschland hinaus. Also wer heute von Hamburg in Richtung Süden wollte, der hatte es schwer. Wir haben uns am Hamburger Hauptbahnhof mal umgehört.
Wie immer klappt gar nichts. Die Bahn fährt los, aber der Baum, der vor zwei Tagen runtergefallen ist, scheint offensichtlich immer noch die Strecke zu blockieren. Man weiß nicht, ob und wie und wann.
Wir sollten den Zug nach Würzburg kriegen, der ist ausgefallen.
Ja, ich glaube, es fällt heute viel aus. Wir wissen gar nicht mehr, wie man nach Hause kommen sollte. Wir müssen Richtung Eisenach. Ja, und die Lage ist sehr, sehr schlecht.
Ich komme heim, mein einer Kollege, mit dem ich hier ein Seminar besucht habe, der kommt nicht heim.
Ich gucke jetzt mal über Hannover irgendwie weiterzukommen.
Wir wollen nach München und hoffentlich haben wir Glück, Enkelkinder warten.
Abenteuerbahn.
Ja, aber wie gesagt, auch hier normalisiert sich der Bahnverkehr wieder. Auch auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin, da gab es am Vormittag zeitweise keine Direktverbindung. Auch dort fahren die Züge wieder.
Erst war es ein Blitzeinschlag, dann jetzt auch umgestürzte Bäume, die dann am Ende auch zu Bahnchaos geführt haben. Wie sieht es denn da auch aus, wo es dann eben zum Blitzeinschlag und auch zu den umgestürzten Bäumen an der Bahnstrecke kam?
Ja, also was diesen Blitzeinschlag angeht, da wollte die Bahn das nicht so ganz genau sagen. Nur so viel, Reparaturteams der Deutschen Bahn sind im Einsatz und auf der Strecke Uelzen-Lüneburg finden noch Restarbeiten statt. Hier war ja am Abend der Blitz eingeschlagen und damit war bei Deutsch-Efern im Raum Lüneburg die Stromzufuhr lahmgelegt. Auch hier normalisiert sich der Bahnverkehr wieder und die Bäume sind auch eigentlich alle abgeräumt. Aber die Bahn rät weiterhin, wer Bahn fahren will, der sollte sich vorher unbedingt im Internet informieren, ob und wann der Zug fährt.
Soweit meine Kollegin Katrin Schwier auf unserem Studio in Lüneburg. Es ist noch gar nicht so lange her, dass Strom richtig teuer war. Und um uns Verbraucher in der Energiekrise vor 2 Jahren zu entlasten, hatte die Regierung die Strompreisbremse eingeführt. Für diese Entlastung wurden dann aber wiederum bei Stromerzeugern Übergewinne teils abgeschöpft. Dagegen hatten Betreiber von Windkraft, Photovoltaik und Biomassenanlagen Verfassungsbeschwerde eingereicht. Und die hat das Bundesverfassungsgericht heute aber zurückgewiesen. Exona Hüseni über die Entscheidung aus Karlsruhe.
Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022 waren die Strompreise stark gestiegen. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts und Vorsitzende des Ersten Senats, Stefan Habart, schilderte zu Beginn der Urteilsverkündung noch einmal die damalige Situation. Habart betonte, wie stark damals die Strompreise angestiegen waren.
Dies führte bei den Betreibern von Stromerzeugungsanlagen mit geringen Brennstoffkosten, zu denen insbesondere die erneuerbare Energienanlagen gehören, zu außerordentlich hohen Gewinnen. Gleichzeitig führten die massiv gestiegenen Strompreise auf Seiten der Verbraucher zu einem unerwarteten Kostenschock für Unternehmen und private Haushalte.
Um diesem Kostenschock entgegenzuwirken, wollte die Bundesregierung die Verbraucher mit der Strompreisbremse entlasten. Finanziert wurde die unter anderem von den Ökostromerzeugern. Die profitierten vom hohen Strompreis, hatten aber keine Mehrausgaben. Das Bundesverfassungsgericht sagt nun, diese Situation nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine sei eine ganz besondere gewesen. Auf der einen Seite hätten die Ökostromerzeuger von den hohen Preisen außerordentlich profitiert. Auf der anderen Seite seien die Verbraucher außerordentlich belastet worden. Die Strompreisbremse sollte dieses Ungleichgewicht ausgleichen.
Die im Strompreisbremsegesetz vorgesehene Abschöpfung von Überschusserlösen dient dem legitimen Ziel, einen Ausgleich zwischen denjenigen Betreibern von Stromerzeugungsanlagen, die durch die kriegsbedingten Verwerfungen auf dem Energiemarkt außerordentlich begünstigt wurden, und den wegen desselben Ereignisses außerordentlich belasteten Stromverbrauchern herzustellen.
In dieser Ausnahmesituation sei die Gewinnabschöpfung und die Umverteilung zwischen Unternehmen und Verbrauchern in Ordnung gewesen, so Karlsruhe.
Vorliegend war die Abschöpfung der Überschusserlöse aber jedenfalls angesichts der Spezifika der besonderen Ausnahmesituation, auf die mit der Strompreisbremse reagiert werden sollte, angemessen. Strom ist ein zur Deckung existenzieller Bedarfe unverzichtbares Gebrauchsgut.
Die Ökostromerzeuger hatten in der Verhandlung argumentiert, die Strompreisbremse hätte von der Allgemeinheit bezahlt werden müssen, nämlich über eine Steuer. Und für eine solche Sondersteuer hätte es hohe Voraussetzungen gegeben. Karlsruhe sieht das jedoch anders, denn bei einer Steuer nehme der Bund das Geld selbst ein. Hier wurde es direkt zwischen Privaten umverteilt, nämlich von den Stromerzeugern zu den Verbrauchern, und zwar ohne Zwischenschaltung des Staates. Die Abschöpfung der hohen Gewinne und die Umverteilung zwischen Unternehmen und Verbrauchern sei also in Ordnung gewesen.
Die Corona-Pandemie, sie ist und bleibt für viele Menschen ein Reizthema. Nachdem wir als Gesellschaft schon lange nicht mehr im Pandemie-Modus unterwegs sind, läuft seit einiger Zeit die Aufarbeitung dessen, was in den Jahren seit 2020 in Sachen Corona so alles passiert oder eben auch nicht passiert ist. Der frühere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte seinerzeit den bemerkenswerten Satz: Wir werden uns alle viel verzeihen müssen. Wir erinnern uns zurück. Im Februar 2022 gab es noch viele Corona-Fälle in Deutschland. Die Pandemie dauerte schon knapp 2 Jahre und eine der aktuellen Folgen des NDR-Info-Podcasts Coronavirus Update trug den Titel Keep Calm and Maske On. Das Bundesgesundheitsministerium stufte das Risiko in der Pandemie damals als sehr hoch ein, und bei dieser Einstufung blieb es. Obwohl das Robert-Koch-Institut nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung Gesundheitsminister Lauterbach empfohlen hatte, das Risiko auf hoch herabzustufen. Felix Tenbaum fasst das Wichtigste dieser Recherche zusammen.
Es geht konkret um den Mailverkehr zwischen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und dem damaligen RKI-Chef Lothar Wieler, der dem Rechercheteam vorliegt. Insgesamt war schon bekannt, dass das Gesundheitsministerium an der Einstufung sehr hoch festhalten wollte, obwohl das RKI etwas anderes empfohlen hatte. Das ging aus den veröffentlichten sogenannten RKI-Protokollen hervor. Neu ist, dass es wohl Lauterbach persönlich war, der diese Entscheidung getroffen hat. Die Frage lautet: Hat Karl Lauterbach im Frühjahr 2022, anders als von ihm kommuniziert, nicht im Einklang mit der Wissenschaft entschieden, wie in Deutschland mit der Pandemielage umgegangen werden soll? Durch die damals vorherrschende und weniger gefährliche Omikron-Variante sei das Risiko nicht mehr sehr hoch, sondern nur noch hoch, so die RKI-Einschätzung. Auch aus der zuständigen EU-Behörde gab es Stimmen, die sagten, dass in Deutschland mit 75-prozentiger Impfquote eine Herabstufung angebracht gewesen wäre. Fakt ist, das Robert-Koch-Institut ist dem Bundesgesundheitsministerium direkt unterstellt und damit weisungsgebunden. Die Entscheidung über die Folge aus der Risikoeinschätzung lag also beim Minister. Die Mails zwischen Karl Lauterbach und inzwischen Ex-RKI-Chef Wieler zeigen allerdings, sie waren nicht, wie von Lauterbach immer wieder betont, einer Meinung. Lauterbach verteidigt seine Haltung und Entscheidung auch heute. Die Herabstufung folgte dann nicht im Februar 2022, sondern erst im Mai desselben Jahres. Konkrete Auswirkungen hätte eine Herabstufung von Risiko sehr hoch zu hoch allerdings ohnehin nicht gehabt. Weder für Bürgerinnen und Bürger noch für Unternehmen, Schulen oder medizinische Einrichtungen.
Wie ist nun das Vorgehen von Gesundheitsminister Lauterbach einzuordnen? Unser Hauptstadtkorrespondent Mario Kubina meint, es sei zwar Sache des Ministers, wann er eine solche Herabstufung politisch für geboten hält, er sollte sich aber nicht hinter einer nachgeordneten Behörde verstecken.
NDR Info. Die Meinung.
Darf ein Gesundheitsminister in einer Pandemie vorsichtiger agieren als das Robert-Koch-Institut? Natürlich. Schließlich ist der Minister politisch verantwortlich, in diesem Fall Karl Lauterbach, und nicht die nachgeordnete Behörde. Aber wenn am Ende die Politik entscheidet, dann muss das transparent gemacht werden. Rückblick. Februar 2022, der zweite Pandemiewinter. Zu diesem Zeitpunkt hat das Coronavirus längst gezeigt, welche Bedrohung von ihm ausgeht. Für die Gesundheit der Menschen, aber auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Immerhin, wer sich mit der damals grassierenden Omikron-Variante ansteckte, hatte im Schnitt bessere Chancen auf einen milden Verlauf als bei Vorgängervarianten. Weshalb das RKI seine Risikoeinschätzung herabsetzen wollte. Von sehr hoch auf hoch. Lauterbach hat das für verfrüht gehalten und sich eingeschaltet, wie die Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung nahelegen. Er verteidigt die Entscheidung, das Risiko nicht schon Anfang 2022 heruntergestuft zu haben. Der SPD-Politiker schreibt im Online-Dienst X, damals seien noch hunderte Menschen am Tag an Covid gestorben. In der Sache ist das nachvollziehbar. Aber wer als Politiker eine Fachbehörde ausbremst, sollte nicht so tun, als handle es sich um keine politische Entscheidung. Das nützt nur denen, die bis heute Kapital aus der Pandemie schlagen wollen. Das Ganze zeigt auch, wie wichtig eine Aufarbeitung der Corona-Zeit wäre. Vorschläge dafür gab es. Im Gespräch waren ein Untersuchungsausschuss, eine Enquetekommission und ein Bürgerrat. Leider hat der Ampel vor ihrem Scheitern die Kraft gefehlt, sich für einen dieser Wege zu entscheiden. Es geht nicht darum, die damals Verantwortlichen abzukanzeln. Niemand ist darum zu beneiden, ein Land durch eine Pandemie steuern zu müssen. Aber Lockdowns und Kontaktbeschränkungen haben Spuren hinterlassen. Und die Bürger haben ein Recht darauf, dass die damaligen Entscheidungsprozesse offengelegt werden. Nach der Neuwahl sollten die demokratischen Parteien einen neuen Anlauf versuchen, statt denjenigen das Feld zu überlassen, die die Corona-Politik insgesamt in Misskredit bringen wollen.
Soweit die Meinung von unserem Hauptstadtkorrespondenten Mario Kubina. Der Kreml weist zwei Mitarbeiter des ARD-Studios Moskau aus. Darüber haben wir hier gestern schon berichtet und heute hat auch das Auswärtige Amt reagiert. Außenministerin Annalena Baerbock hat die Entscheidung als inakzeptabel bezeichnet und mit einer deutlichen Geste reagiert, wie Barbara Kostolnik aus Berlin berichtet.
Die Bundesregierung hat den russischen Botschafter ins Auswärtige Amt einbestellt. Als Grund wird die inakzeptable Ausweisung der ARD-Mitarbeiter aus Russland genannt. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erklärte in Berlin:
Der russische Präsident Putin hat die Daumenschrauben für die Presse im eigenen Land immer weiter angezogen. Eine freie Berichterstattung ist aus und in Russland nicht mehr möglich. Auch vor ausländischen Journalistinnen und Journalisten macht er schon lange keinen Halt mehr.
Die Begründung für die Ausweisung durch Russland nannte Baerbock schlicht falsch und gelogen. Russland hatte zuvor zwei Mitarbeitern des ARD-Studios Moskau die Arbeitserlaubnis entzogen. Aus dem Kreml hieß es, das Auswärtige Amt habe davor das Büro eines russischen Senders in Deutschland geschlossen und dafür gesorgt, dass zwei russische Mitarbeiter das Land verlassen müssen. Dem hatte die Bundesregierung bereits zuvor scharf widersprochen. Die Entscheidung, dass russische Journalisten Deutschland verlassen müssen, traf das Berliner Landesamt für Einwanderung, weil aus Sicht der Behörde die Voraussetzungen für eine Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung nicht erfüllt wurden. Die Begründung des Landesamtes, kurz gefasst: Durch die Verbreitung von russischer Propaganda und Desinformation würden sie deutschen Interessen schaden.
Und das waren diese Themen des Tages an diesem Donnerstag, die Sie natürlich auch als Podcast hören können.